Wer die Geschichte der Kinder Israels auf ihrem Weg durch die Wüste liest, entdeckt eine Spannung. Auf der einen Seite hat Gott sein Volk mächtig erlöst, auf der anderen Seite scheint ihr Weg von unzähligen Rückschlägen, Klagen und schweren Gerichten geprägt zu sein. Hinter diesen dramatischen Ereignissen steht jedoch eine Linie der göttlichen Fürsorge. Gott lässt Frustrationen zu, nicht um sein Volk zu verwerfen, sondern um es zu prüfen, zu läutern und für den Eintritt in das gute Land vorzubereiten. In diesen Berichten spiegelt sich unser eigenes Glaubensleben wider, mit seinen Versuchungen, seinem inneren Widerstand und der geduldigen Arbeit Gottes an unserem Herzen. Frustrationen als Mittel zur Demütigung und Prüfung von Gottes Volk. Wer die Kapitel des vierten Buches Mose aufmerksam liest, spürt eine eigentümliche Spannung. Auf der einen Seite steht ein erlöstes Volk unter dem Blut des Passahlammes, geordnet um das Zelt der Begegnung, von der Wolke geführt. Auf der anderen Seite reiht sich eine Frustration an die nächste, Lust, Murren, Unglaube, Aufstände, Plagen, Gräber der Begierde, verschlungene Zelte, jahrzehntelanges Umherirren. Hinter diesem verwirrenden Panorama steht kein blinder Zufall, sondern eine zielbewusste Hand. 5. Mose Kapitel 8 Vers 2 fasst diesen Weg zusammen, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott demütigt nicht, um zu erniedrigen, sondern um die Tiefe des Herzens ans Licht zu bringen. Was verborgen war, Lust, heimliche Götzen, unbemerktes Misstrauen, wird durch Spannungen und Rückschläge an die Oberfläche getrieben, damit es nicht unbemerkt in das gute Land hinübergetragen wird. Was auch immer an Negativem in unserer Situation und unserem Zustand vorhanden ist, sind Frustrationen nötig. Ich habe viel darüber nachgedacht, als ich jüngst mit einer Rebellion in unserer Mitte konfrontiert war. Ob wir es merken oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, wir brauchen die Reinigung, die durch solche Frustrationen bewirkt wird. So wird die gemischte Menge im Lager zu einem schmerzhaften, aber notwendigen Werkzeug. Wie ein feiner, aber wirkungsmächtiger Sauerteig regt sie das alte Verlangen der Kinder Israels an, und das Hergel auf Ene, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Die Spannung, die dadurch entsteht, ist zerstörerisch, sie bringt Gericht, Gräber der Begierde, Verlust. Zugleich wirkt sie klärend, wer Gott eigentlich nur um seiner Gaben willen folgt, wer innerlich an Ägypten hängt, wer unter der heiligen Form die alte Sklavensehnsucht bewahrt, wird sichtbar. Die Plagen, das Verschlungenwerden der Rebellen, das Sterben einer ganzen Generation in der Wüste sind deshalb Gericht und Scheidewasser zugleich. Gott lässt sein Volk die Bitterkeit der eigenen Wege kosten, um es von alten Bindungen zu lösen und es für den ungetrübten Genuss des guten Landes zu reinigen. Darum sind die Frustrationen der Wüstenreise Teil von Gottes Ökonomie mit seinen Erlösten. Er verwaltet ihr Leben nicht nur, um sie schnell unter den Segen der Erfüllung seiner Verheißungen zu stellen, sondern um ein Volk zu gewinnen, dessen inneres Wesen dem Land entspricht, das es empfangen soll. Ein Volk, das Christus, den wahren Inhalt des guten Landes, genießen soll, muss von der inneren Götzenliebe, vom Ehrgeiz und vom Unglauben gelöst werden. Diese Läuterung geschieht selten auf glatten Wegen, sondern in der Reibung, durch Verzögerung, durch das Erleben der Folgen falscher Entscheidungen, durch das Erschrecken vor Gottes Heiligkeit. Wer in der Wüste lernt, Gott im Mangel zu vertrauen, wird im Land fähig sein, den Überfluss als Gabe aus seiner Hand zu empfangen. In dieser Perspektive gewinnen auch die harten Szenen von Gericht eine andere Farbe. Wenn die Erde Korah und die Seinen verschlingt, wenn eine Plage das murrende Volk trifft, wenn ein ganzes Geschlecht in der Wüste liegen bleibt, berührt das. Zugleich zeigt sich, die Wüste ist nicht nur Durchgang, sie ist Werkstatt. Gott verliert seine Erlösten in diesen Erschütterungen nicht, er erzieht sie. Er entlarvt falsche Sicherheiten, er zerbricht stolze Selbstbilder, er stellt sein eigenes Wesen in die Mitte. Wer später im Land von Milch und Honig leben soll, soll nicht mehr von Lust und Misstrauen getrieben sein, sondern von der Erkenntnis des Gottes, der ihn durch die Wüste getragen hat. So wird der Weg selbst Teil der Vorbereitung auf den Genuss der Verheißung. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und das Hergel auf Ene, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wo Wege sich verhärten, wo Pläne zerbrechen und Spannungen sich häufen, liegt nicht nur Bedrohung, sondern auch eine Einladung zum tieferen Verstehen Gottes. Wenn verborgene Motive, alte Bindungen oder unerkannter Unglaube durch Frustrationen ans Licht kommen, ist das schmerzlich, aber nicht sinnlos, der dreieine Gott reinigt, indem er offenlegt. In dieser Sicht können selbst harte Jahre in der Wüste zu Bausteinen werden für einen ruhigen, geklärten, christuszentrischen Genuss des guten Landes, nicht trotz, sondern gerade durch die Wege, auf denen er sein Volk demütigt und prüft. Lust und Unglauben, innere Hindernisse auf dem Weg ins gute Land. Wenn in 4. Mose vom Scheitern der Generation gesprochen wird, die aus Ägypten ausgezogen war, tritt ein überraschendes Licht auf, das entscheidende Hindernis liegt nicht zuerst in den Feinden im Land, sondern im Herzen des Volkes. Bevor sie den Kampf gegen Kanaan führen, ringen sie in der Wüste mit einer tieferen, inneren Auseinandersetzung. 4. Mose 11 zeigt, wie die Erinnerung an Ägypten sich in eine mächtige Sehnsucht verwandelt, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch, und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna unsere Augen. Das Manna, Bild auf Christus als das wahre Brot des Lebens, wird als eintönig empfunden, das bunte, würzige Essen Ägyptens hingegen als verloren gegangene Fülle. Lust verzehrt die Wahrnehmung, der frühere Sklavendienst verblasst, der weltliche Geschmack strahlt. 4. Mose Kapitel 11 Vers 5 heißt, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Hier zeigt sich, dass das Volk Gottes an die Speise Ägyptens dachte, weil sie seinem Verlangen entsprach. Es sehnte sich nach diesem weltlichen Geschmack. In dieser Szene begegnet uns das Wesen geistlicher Lust, sie bindet an das, was Gott schon gerichtet hat, weil es dem alten Menschen schmeckt. Der Weg in das gute Land führt nicht nur geografisch weg von Ägypten, sondern innerlich weg von den alten Genüssen, die den Menschen an die Welt fesseln. Wer in der Wüste Tag für Tag vom Manna lebt, lernt, dass Gottes tägliche, scheinbar schlichte Versorgung tiefer und zuverlässiger ist als das ganze aromatische Angebot Ägyptens. Doch diese Lektion wird nicht theoretisch gelernt. Gott lässt das Weinen nach Fleisch zu, er gibt Wachteln in Überfülle, und gerade in diesem Übermaß entbrennt sein Zorn. Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk, und der Herr schlug das Volk mit einer sehr großen Plage. Lust, die Gott ignoriert, trägt Gericht in sich, sie macht den Weg ins Land schwer. Neben der Lust tritt der Unglaube hervor, als die Kundschafter aus dem Land zurückkehren. 10 von ihnen sehen die Realität der Städte und Riesen, aber sie verlieren den Blick für die Zusage Gottes. Sie bringen einen Bericht, der das Herz des Volkes lähmt, und sie verbreiteten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land, das sie erkundet hatten, indem sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und dort sahen wir die Nephilim, die Söhne Enaks von den Nephilim, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Unglaube verkleinert nicht nur Gott, er verzehrt auch das Selbstbild. Die Kinder Israels sehen sich selbst nicht mehr als ein von Gott getragenes Volk, sondern als hilflose Insekten. Gottes Verheißung, das Land zu geben, wird von der Wucht der Wahrnehmung übertönt. Lust bindet zurück, Unglaube blockiert nach vorn. Zwischen diesen beiden Kräften wird das Volk hin und her gerissen. Die Folge ist tragisch, anstatt nach vorn in das gute Land zu gehen, wollen sie zurück nach Ägypten, statt die Zusage zu ergreifen, akzeptieren sie das Bild ihrer eigenen Kleinheit. In Gottes Ökonomie aber ist das gute Land, ein Vorbild auf den allumfassenden Christus, gerade die Antwort auf beides. Er ist das wahre Brot, das den Hunger des Herzens stillt, und er ist das Erbteil der Heiligen im Licht, das größer ist als jeder Riese. Doch um ihn so zu genießen, muss das Herz von der alten Lust gelöst und im Vertrauen verankert werden. Matthäus 5:6 beschreibt diese innere Wendung in positiver Form, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch, und nun ist unsere Kehle vertrocknet. gar nichts ist da, nur auf das Manna unsere Augen. Und sie verbreiteten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land, das sie erkundet hatten, indem sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und dort sahen wir die Nephilim, die Söhne Enaks von den Nephilim, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Die innere Verbindung zu Ägypten zeigt sich selten in dramatischen Ausbrüchen, sondern oft in feinen Vorlieben, in dem, was das Herz heimlich als besser empfindet als Christus. Ebenso schleicht sich Unglaube nicht nur in großen Krisen ein, sondern in leisen, aber hartnäckigen Gedanken der Kleinheit und Hoffnungslosigkeit. Wo beides benannt und ins Licht vor Gott gestellt wird, verliert es seine bindende Kraft. Dann wird der schlichte, treue Christus der Wüste kostbarer als die Würze der alten Welt und seine Verheißung gewinnt mehr Gewicht als die sichtbaren Riesen. Auf solchen Wegen wächst in der Tiefe ein neues Verlangen, das nicht mehr nach Ägypten zurückzieht, sondern Schritt für Schritt in den weiten Raum des guten Landes führt. Rebellion und geistliche Eifersucht als Frustration und Reinigung. Unter den vielen dunklen Episoden des vierten Buches Mose stechen die Rebellion Mirjams und Aarons sowie der Aufstand Korahs besonders hervor. Hier geht es nicht mehr um Essen oder äußere Beschwerden, sondern um die Frage, wem Gott das Recht gibt, zu reden und zu leiten. In 4. Mose 12 beginnt alles mit einem scheinbar persönlichen Anlass, und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Hinter der Kritik an der Ehe steht eine tiefere Unruhe, warum soll Mose eine einzigartige Stellung in Gottes Reden haben? Mirjam, die mit ihm gesungen hat, und Aaron, der mit ihm vor dem Pharao stand, empfinden den Abstand als zu groß. Geistliche Eifersucht verkleidet sich als berechtigte Frage. Obwohl sie die Schwester von Mose war und mit ihm diente, stellte sie sich dennoch gegen ihn. Das verdeutlicht, dass selbst jene, die jemandem, der in Gottes Volk die Führung übernimmt, besonders nahestehen, sich gegen ihn auflehnen können. Gottes Antwort ist überraschend und ernst. Er ruft die drei zum Zelt der Begegnung, macht deutlich, dass er mit Propheten in Gesichten und Träumen spricht, mit Mose aber von Mund zu Mund und dann zieht er sich zurück, während Mirjam aussätzig wird. Die Hautkrankheit ist ein sichtbares Zeichen für einen inneren Riss, wer die von Gott gesetzte Ordnung angreift, trifft letztlich nicht nur einen Menschen, sondern Gottes eigene Autorität. Die Folge ist nicht nur persönliche Schmach, sondern ein Stillstand der ganzen Gemeinde, und Mirjam wurde 7 Tage im Lager eingeschlossen, und das Volk brach nicht auf, bis Mirjam wieder aufgenommen worden war. Geistliche Eifersucht verzögert den Weg des Volkes Gottes, sie bindet Ressourcen und Energie, weil die Frage nach Stellung und Anerkennung den Raum einnimmt, der eigentlich dem gemeinsamen Vorangehen in Richtung des guten Landes gelten sollte. Noch schärfer wird das Bild in 4. Mose 16. Korah, Datan, Abiram und 250 angesehene Männer treten mit einer scheinbar frommen Parole auf, ihr nehmt euch zu viel heraus. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Der Satz klingt nach einem demokratischen Anliegen, nach Gleichheit aller Heiligen, nach einer berechtigten Kritik an vermeintlicher Überhöhung. Doch Mose durchschaut das Motiv, Korah ist unzufrieden mit der von Gott gegebenen Aufgabe und begehrt das Priestertum. Nicht die Heiligkeit der ganzen Gemeinde ist sein eigentliches Anliegen, sondern eine höhere Position. So zeigt sich eine subtile Form geistlichen Ehrgeizes, der sich hinter geistlichen Parolen verbirgt. Gott begegnet diesem Aufstand nicht mit einer langen Diskussion, sondern mit einem sichtbaren Eingreifen. Die Erde öffnet sich und verschlingt Korah, Datan, Abiram und ihr ganzes Eigentum, Feuer kommt vom Herrn und verzehrt die 250 Männer, die Räucherpfannen tragen. Später bricht eine Plage aus, die Tausende dahinrafft, bis Aarons Dienst mit der Räucherpfanne zwischen den Lebenden und den Toten die Welle des Gerichts stoppt. Die Härte dieser Gerichte erschreckt. Zugleich zeigt sie, wie ernst Gott alles nimmt, was die von ihm eingesetzte Ordnung im Haus angreift. Rebellion ist in seiner Sicht nicht nur ein organisatorisches Problem, sondern eine geistliche Wurzel, die, wenn sie nicht gerichtet wird, das ganze Lager durchziehen und die Bewegung zum guten Land zerstören würde. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. So wurde Miriam 7 Tage im Lager eingeschlossen, und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen worden war. Geistliche Eifersucht und ungeklärter Ehrgeiz tragen eine enorme Sprengkraft in sich, weil sie gerade dort entstehen, wo Menschen nahe beieinander Gott dienen. Die Geschichten von Miriam, Aaron und Kora zeigen, wie Gott solche Spannungen ernst nimmt, nicht, um Menschen abzuschreiben, sondern um das Herz zu reinigen und seine Ordnung neu sichtbar zu machen. Wo sein Volk lernt, seine souveräne Wahl zu achten und den eigenen Platz vor ihm als Gabe zu empfangen, wird Raum frei, für einen Dienst ohne heimliches Konkurrenzdenken, für Beziehungen, die mehr tragen, und für einen gemeinsamen Weg, der nicht in Streit liegen bleibt, sondern schrittweise in die Fülle des guten Landes hineinführt. Herr Jesus, danke für das ernste, aber tröstliche Bild, das du uns durch die Wüstenreise der Kinder Israels gibst. Du kennst die Lust unseres Herzens, unseren Unglauben und jeden verborgenen Ehrgeiz, und doch führst du uns nicht zurück nach Ägypten, sondern durch alle Prüfungen hindurch in das gute Land deiner Fülle. Stärke das Vertrauen in dein Wort, wo unsere Augen nur Riesen und Wüste sehen, und gib uns ein neues Verlangen nach dir als dem wahren Manna statt nach den alten Geschmäckern dieser Welt. Reinige uns als dein Volk von allem, was spaltet und auflehnt, und wirke in uns eine demütige, hörende Haltung, damit wir gemeinsam deinen Weg erkennen. Mögen alle Frustrationen, die du zulässt, zu Werkzeugen werden, durch die du uns demütigst, prüfst und tiefer in deine Ökonomie hineinführst. Bewahre uns darin, dass wir nicht verbittern, sondern dich gerade in schwierigen Wegen als den treuen Hirten erfahren, der uns bis zum Ziel bringt. Amen.